Wir hörten gestern schon von der Weisheit Gottes, die zur Versammlung ruft, Kohelet, und deren Mund Salomo der König ist. Und dass diese Weisheit zunächst einmal anknüpft, dort, wo Adam sich befindet nach seinem Fall, in seiner ganzen Verzweiflung und scheinbaren Sinnlosigkeit des Daseins. Dann aber führt sie auch weiter. Ich erinnere mich gerne noch daran, wie es war, wenn man ein erstes Schuljahr führen musste. Da waren die ersten Wochen schweißtreibend. Das begann mit dem Binden der Schnürsenkel und mit dem Gang zur Toilette, mit dem Aus- und Anziehen. Und bis dann die ersten Dinge saßen, der Umgang mit den Geräten und was da alles war, da wurde es dann Oktober. Aber von den Herbstferien an, da gab es dann einen gewaltigen Ruck und manche Dinge liefen dann wie von selbst. Und so wollen wir heute in die Lichter hineinschauen, die sich eröffnen, wenn der Heilige Geist der Weisheit uns in diesem Buche weiterführt. Nachdem er die Diagnose gegeben hat, führt er uns nun hinein in die Therapie. Wir finden oftmals in diesem Buche eine Aussage über den Heiligen Geist, und zwar unter zwei Bildern. Einmal unter dem Bild des Windes. Ruach, Geist, heißt ja auch Wind. Auch im Neuen Testament, das griechische Wort Pneuma, kann Wind bedeuten, aber auch Geist, sodass man übersetzen könnte Geisthauch. So wie es einmal Herr Stegen gedichtet hat, du Atem aus der ewigen Stille durchwehe sanft der Seele Grund, füll mich mit aller Gottesfülle und da, wo Sünd und Gräuel stund, lass Glauben, Lieb und Ehrfurcht grünen, im Geist und Wahrheit Gott zu dienen. 18-mal erscheint das Wort Ruach in diesem Buche Prediger, das heißt 2-mal 9-mal, so wie auch der heilige Leuchter im Heiligtum Israels 18 Knäufe hatte, ein Bild der 18 neutestamentlichen Geistesgaben, von denen 9 personbezogen sind und 9 sachbezogen. Der Geistwind oder der Gotteshauch. Und nun wollen wir eine erste Stelle von diesem Geistwind Gottes hören aus dem Buche Prediger, und zwar Kapitel 11, Vers 4 bis 6. Ich darf auch noch einmal daran erinnern, dass wenn Salomo als Mund der Weisheit Ich-Zeugnisse gibt, dass er dann die ganze Mühseligkeit, Eitelkeit und Verzweiflung des irdischen Lebens schildert und des gefallenen Adam, dass er aber jedes Mal dann, wenn er Du sagt und Du Zeugnisse gibt, dass er dann hineinführt in die Dinge über der Sonne, während er sonst die Verzweiflung unter der Sonne schildert. Also Kapitel 11 von Vers 4 bis 6. Wer auf den Wind achtet, wird nichts sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Das ist zunächst etwas über den überängstlichen Bauern, der vor lauter Angst vor dem Wind keine Saat ausbringt und der vor lauter Angst vor den drohenden Wolken die Ernte nicht einleitet. Aber dann kommt ein geheimnisvolles Wort. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wir können auch übersetzen, gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Geistes ist, wie die Gebeine in dem Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso wenig weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt oder der das All bewirkt. Am Morgen sehe deinen Samen und des Abends ziehe deine Hand nicht ab. Der Weg des Geistes bei der Bildung der Gebeine und des Embryos im Leibe der Schwangeren. Das ist das geheimnisvolle Wirken Gottes bei der Geburt. Die Geburt, die ja die Basis bildet für die Wiedergeburt. Unser kreatürliches Dasein, das wir begonnen haben in der Geburt aus einer Frau, wird erhöht und fortgestaltet und in eine höhere Ebene Gottes erhoben durch die Neuzeugung aus Gottes Geist, durch die Wiedergeburt. Und diese Beteiligung Gottes an dem, was bei der Geburt geschieht, wird auch in Sacharja 12, Vers 1 einmal erwähnt, bei jenem Kapitel, wo es um den Kampf um Jerusalem geht. Und dort lauten die einleitenden Worte, es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt, das heißt die Weiten des Universums, und der die Erde gründet, gewaltige Schöpferwerke, und der des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Das ist also die Beteiligung Gottes beim Werden des Menschen, bei der Zeugung des Menschen. Sie wissen vielleicht, dass beim Aufbau des alttestamentlichen Heiligtums, der Stiftshütte, zunächst das Allerheiligste erbaut wurde, dann das Heiligtum, dann die Geräte des Vorhofs und schließlich die Umzäunung des Vorhofes. Also wo beginnt das Werden des Menschen? Durch die Begabung mit dem Geiste, durch die Begabung mit seiner Individualität und Persönlichkeit. Heute fragen ja die Befürworter der Abtreibung, wann denn die Persönlichkeit beginne, damit sie noch eine Zeit herausnehmen können, wo sie dieses werdende Menschlein töten können. Nein, es ist so, von Anfang an hat Gott beim Werden des Menschen ihn mit Geist begabt, sodass wir fast meinen könnten mit den Rabbinen Israels, dass dieser Geist des Menschen schon vor der Zeugung bereitsteht, um dann in den werdenden Embryo einzugehen. Das ist eine geheimnisvolle Aussage. Gleich wie du nicht weißt, welches der Weg des Geisthauches ist, des Ruach, und wie die Gebeine in dem Leibe der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der das All bewirkt. Durch das Wort seiner Kraft, könnten wir sagen, im Anklang zu Hebräer 1. Heute weiß man ja etwas mehr von dem geheimnisvollen Werden, das nach der Zeugung einsetzt, aus all den genetischen Anlagen heraus, die man mit dem Wort DNS beschreibt. Aber darüber möchte ich jetzt nichts sagen. Vielleicht dazu das bekannte Wort aus Psalm 139, Vers 13 bis 17. Denn du besaßest meine Nieren, oder du wobest meine Nieren, du bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutter Leibe. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verhohlen war mein Gebein vor dir, als ich, das heißt meine Personalität, meine Individualität, meine Geistseele, gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt wie ein Stickwerk oder wie ein Bund gewirktes in den untersten Erdern der Erde. Und nun heißt es, meinen Keim, mein zusammengerolltes, sahen deine Augen. So wie heute noch unter dem Elektronenmikroskop die Erbsubstanz, die DNS, als ein zusammengerollter Faden in einer jeden Zelle beobachtet werden kann, im Kern einer jeden Zelle, die wir haben. Das ist der Golem, der hier im Hebräischen genannt wird. Das Zusammengerollte. Von Gott geschaut. Heute auch geschaut in gewaltigen Elektronen- oder Rasterelektronenmikroskopen. Meinen Keim oder mein Zusammengerolltes sahen deine Augen und in deine Zählung waren sie alle eingeschrieben, nämlich die Elemente der Erbanlagen, jener DNS, jenes zusammengerollten Keims. Viele Tage wurden sie gebildet, als nicht einer von ihnen war. Ja, das ist nun die Basis der Natur, die Schöpfungsbasis. Aber wir haben eben das Wort aus 2. Korinther 4, Vers 6 gehört. Der Schöpfergott ist auch der Gott, der die Neuzeugung und Wiedergeburt bewirkt. Denn die Schöpfung bildet für ihn nur eine Basis für die Neuschöpfung, auch in unserem Leben. Die Geburt, die Grundlage für die Wiedergeburt. Wir werden erst dann im Vollsinn Mensch, wie Gott uns gewollt hat, wenn wir die Wiedergeburt aus Gottes Geist erfahren. Das ist dann der ganze Mensch. Das ist dann der Vollmensch. So wie wir es dann noch lesen werden in Prediger 12. Wir haben gelesen, derselbe Gott, der bei der Schöpfung aus der Finsternis Licht leuchten ließ. Der ist es auch, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, durch den Heiligen Geist, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Und nun wollen wir noch die Stelle lesen aus jenem denkwürdigen Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus über die Wiedergeburt, wo auch wieder vom Winde, vom Geisthauch, vom Ruach HaKodesh, vom Heiligen Geist geredet wird, in Johannes 3, ab Vers 6. Was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsset von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er führt. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Und nach dem Urwort, das Wind aber auch Geist bedeuten kann, dann können wir auch übersetzen, der Geisthauch Gottes weht, wo er will. Und deshalb kam ja auch der Geist über die Jünger zu Pfingsten als Feuer und im Geräusch eines gewaltigen Windes. Der Geisthauch weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Auch die Jünger zu Pfingsten haben es gehört, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er führt. Also ist ein jeder, der aus dem Geiste geboren ist. Du Odem aus der ewigen Stille, haben wir gelesen im Liede von Gerhard Terstegen. Ja, und da müssen wir nun wirklich eine Antwort geben auf das, was der Prediger in Kapitel 1, 8 bis 9 sagt. Alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird das Sehen nicht satt, und das Ohr nicht voll vom Hören. das, was gewesen ist, das, was sein wird. Das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gar nichts Neues, könnte man sagen. Stimmt das denn wirklich? Ja, das stimmt. Bis zu jenem Zeitpunkt, wo Gott seinen Heiligen Geist ausgesandt und ausgegossen hat zur Erneuerung dieser Welt, die zunächst beginnt in der Erstlingsgemeinde der Glaubenden, die aus dem Geist geboren ist. Und in Kapitel 3, Vers 14 bis 15, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es also gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Was da ist, war längst. Und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. So als ob Gott immer wieder sich der alten Ladenhüter bedient, die es eh und je gegeben hat, und ohne irgendeinen Durchbruch aus der Ewigkeit in die Zeit handeln würde. So sieht es zunächst aus unter der Sonne. Ach, in welcher Heilszeit leben wir doch, in was für einer überragenden Zeit, von der Apostel Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 bis 18 sagen kann: Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Da haben wir die Antwort. Nichts Neues unter der Sonne, aber eine neue Schöpfung von jenen Bereichen des unsichtbaren Lichtes aus der Wirklichkeit Gottes, aus der dann der Heilige Geist als Erstlingsgabe zu den Glaubenden gekommen ist. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesum Christum, und hat uns die Diakonie der Versöhnung gegeben. Ja, es gibt wirklich im Neuen Testament Dinge, die weiterführen. Es gibt Besseres. Auch der Prediger, das ist nun der zweite Punkt, kann von besseren Dingen reden. Kapitel 7, Vers 1 bis 12, ich möchte es einmal aufzählen. Besser ein guter Name als gutes Salböl. Und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren wird. Zumindest gilt dies im Blick auf den Christus. Und der Tag seines Todes brachte der Welt das Heil. Viel gewaltiger, viel besser, viel herrlicher als der Tag seiner Geburt. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gelages, in dem jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Besser Bekümmernis als Lachen, denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Vers 5. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Denn wie das Geknister der Dornen unter dem Topfe, so das Lachen der Toren. Auch das ist Eitelkeit. Vers 8. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Das gilt auch für die Heilsgeschichte Gottes, die er begonnen hat in der Urschöpfung und Neuschöpfung und die er vollenden wird und zum Ziele führen wird. Viel herrlicher als die Schöpfung jemals war in Christo Jesu, seinem Sohn. Besser das Ende der Heilsgeschichte als ihr Anfang, besser der Langmütige als der Hochmütige. Vers 10. Sprich nicht, wie ist es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Nicht aus Weisheit fragst du danach. Wenn man hier von den besseren Dingen hört, da denken wir unwillkürlich an den Hebräerbrief, wo dies noch in einer neutestamentlichen Weise zum Ziele geführt wird. Denn der Hebräerbrief spricht in 7 Aussagen von einem besseren Bund, von einer besseren Hoffnung, von einem vortrefflicheren Dienst der Glaubenden mit einem besseren hohen Priester, von besseren Schlachtopfern, von einer besseren bleibenden Habe, von einem besseren himmlischen Vaterland für die Glaubenden und von einer besseren Auferstehung. Aber nun in diesem Abschnitt, in denen schon der Prediger Dinge abwägt und das Gute vom Besseren unterscheidet, steht noch eine Aussage, die führt uns noch einmal hinein in das neue Leben aus dem Geist. Vers 11 und 12. Weisheit ist gut wie ein Erdbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn im Schatten ist die Weisheit. Im Schatten, wer Vermögen hat. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. Wörtlich, dass die Weisheit ihre Besitzer ins Leben zeugt. Und die Weisheit Gottes ist nach dem Neuen Testament Jesus Christus, der geliebte Sohn des Vaters, der uns ins Leben, ins Gottesleben zeugt. Und da wird nicht nur der Geist erneuert durch seinen Heiligen Geist. Dort beginnt im Allerheiligsten unserer Existenz das neue Leben. Sondern nach den Aussagen der Apostel Petrus, Jakobus und Judas wird dann auch die Seele, die sich dem Geiste willig unterordnet, nach und nach in den Heiligtumsbereich des Heiligen Geistes mit hineingezogen und vom Geiste her erleuchtet, weshalb sie von der Soteria der Seele, von der Rettung und Heilung der Seele durch das eingepflanzte Wort Gottes sprechen. Ganz wunderbare Zusammenhänge. Wir sollen ja bewahrt werden bei der Wiederkunft und bis zur Wiederkunft, nicht nur dem Geiste nach, sondern auch nach Seele und Leib, so wie es 2. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt. Die Weisheit zeugt ins Leben. Da möchte ich Sie einmal auf den Grundtext von Lukas 17, Vers 33 verweisen. Dort wird meistens übersetzt, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Aber eigentlich steht dort, wer seine Seele zu retten sucht, der wird sie verlieren. Wer seine Seele aber verliert um meinetwillen, der wird sie ins Leben zeugen. Auch hier wieder das Werk Gottes, das da anhebt im Allerheiligsten unseres Geistes und sich fortsetzt in der Erleuchtung, Disziplinierung und Heiligung unserer Seele und schließlich endet in der Soteria, in der Vollerrettung unseres Leibes, der dann dem Leibe Christi und seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird. Wahrlich, das ist besser als das, was in der Schöpfung und Geburt geschieht, was durch die Wiedergeburt eingeleitet wird. Ein dritter Punkt. Es gibt ja heute viele, viele sogenannte Singles. Und wenn es so weitergeht, statistisch gesehen, wird eines Tages unser Volk aussterben oder mindestens zu 50% von Islamisten erobert werden. Dann wird man unsere Kirchen verkaufen und zu Lagerhäusern machen und es werden überall und überall Moscheen aus dem Boden schießen. Denn man will ja heute keine Kinder mehr haben oder nur wenige und ein Bekenntnis zur Ehe, darüber lacht man heute ja nur. Und der egoistische Mensch unserer Zeit möchte gern als Single durchs Leben ziehen, und sich sexuell betätigen, wo er immer nur will, und im Übrigen seinem Ego dienen, seinem Ich, und dieses Ich pflegen. Es gibt auch fromme Sünde, die sich nicht einordnen können und sich nicht einordnen wollen in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gleichwohl sich diese Gemeinde darstellt, ob in einer organisierten Gemeinde oder in einem Hauskreis. Aber wir müssen bleiben, nicht nur in der Lehre der Apostel und in den Gebeten und im Brotbrechen, sondern auch in der Gemeinschaft. Denn wir brauchen die Hilfe des Bruders und der Schwester, die ja vor allem auch eine seelsorgerliche Hilfe ist. Ich möchte hierzu aus Prediger 4 lesen, Vers 7 bis 12. Und ich wandte mich und sah Eitelkeit unter der Sonne, oder ich wandte mich und sah Sinnlosigkeit unter der Sonne. Da ist ein Einzelner, ein Single und kein Zweiter. Wunderbar, dass das Alte Testament schon von Singles spricht. Auch hat er weder Sohn noch Bruder, und all seiner Mühe ist kein Ende. Gleichwohl werden seine Augen des Reichtums nicht satt. Für wen mühe ich mich doch und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten? Auch das ist Eitelkeit und ein übles Geschäft. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Ein wunderbares Wort über die seelsorgerliche Hilfe. Und das kann auch bei den Zweien geschehen, die in einer christlichen Ehe leben. Und auch da sollte es immer wieder neu geschehen. Denn nach Sprüche 24, Vers 16 fällt der Gerechte siebenmal. Aber er steht wieder auf in der Kraft Jesu, um seinen Weg in der Neuheit des Lebens weiterzugehen, in der Kraft dessen, der Vergebung der Sünden gibt. Aber der Gesetzlose fällt nieder und bleibt endgültig liegen. Und zu diesem Fallen und Wiederaufstehen braucht man einen Gefährten, braucht man seelsorgerliche Hilfe. Wehe aber dem Einzelnen, welcher fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Nun, damals war es so. Da hat man noch keine Wärmflaschen gehabt. Da hat man das auf diese natürliche Weise getan. Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei gemeinsam widerstehen. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Ja, das ist ein Wort über die Kooperation der Glaubenden in der Seelsorge. Denn je näher der Tag Jesu rückt, umso mehr sollten wir einander ermahnen, ermutigen, trösten und beistehen, so wie es der Hebräerbrief sagt. Es gibt im Neuen Testament zwei Worte, die von diesem Beistehen und von dieser Seelsorge sprechen. Einmal Jakobus 5, Vers 19 bis 20. Dort heißt es, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wunderbar. Und dazu noch, gilt es zu beachten, was in Judas 22 und 23 geschrieben steht. Allerdings in der Neufassung der besten Grundtexttexte. Nicht so, wie es in der alten Elberfelder steht. Judas 22 und 23. Erbarmet euch der Zweifelnden. Nicht verachtet die Zweifelnden. Erbarmet euch der Zweifelnden. Die anderen rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Das ist das Werk biblischer Seelsorge. Wieder anderer erbarmet euch in Herzlichkeit und Mitleid, mit Furcht, indem ihr auch den vom Fleisch beschmutzten Rock hasset. Dieses mit Furcht heißt in seelsorgerlicher Distanz. Da muss ein Tisch dazwischen sein. Und da muss man die Persönlichkeit des anderen wahrnehmen und achten, auch darin, wenn er ein Nein sagt zu dem vorgeschlagenen Weg. Dann muss man aber auch im Geiste der Weissagung die innerste Not aufspüren. Vieles, was da gesagt wird, ist oftmals nur Kulissenschieberei und ist nicht ein Herausgeben der eigentlichen Krise und der eigentlichen Not. Und damit man da im Auftrage Jesu und des Heiligen Geistes eine Therapie einleiten kann, gehört es, dass man diese Seelsorge einerseits vollzieht im ganzen herzlichen Erbarmen, andererseits aber mit Furcht und Distanz, indem wir die Sünder hassen. Hier ausgedrückt durch die Aussage, indem ihr auch den vom Fleisch beschmutzten Rock hasset. Ja, Seelsorge, noch einmal das Wort. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen wieder auf. Wehe aber dem Einzelnen, welcher fällt, ohne dass ein Zweiter dasteht, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und eine zweifache Schnur zerreißt nicht bald, müsste es jetzt heißen. Denn es ist ja von Zweien die Rede, aber dann geht es über diesen natürlichen Beistand der Gefährten hinaus und es heißt, eine dreifache Schnur zerreißt nicht bald. Sehen Sie, und darin sehe ich einen Hinweis auf die Dreieinigkeit unserer Person, die da besteht aus Geist, Seele und Leib. Und die drei nach der Wiedergeburt gestalten sich so, dass die Neuheit des Lebens durch den Heiligen Geist in Kooperation mit unserem Geiste geschieht, also im Allerheiligsten anhebt, dass die Seele, die bisher die Herrschaft hatte beim seelischen und natürlichen Menschen, sich wieder dem Geiste unterordnet und ihre Emanzipation aufgibt und dann geheiligt wird vom Heiligtum aus und dass dann auch der Leib von Geist und Seele als ein Tempel des Heiligen Geistes und als ein Werkzeug der Gerechtigkeit in einem wortgemäßen Gottesdienst Gott zur Verfügung stehen. Eine dreifach geflochtene Schnur zerreißt nicht so schnell. Sie zerreißt im Grunde erst im Tode. Wir werden dann auf diese dreifache Schnur noch zurückkommen. Nun ein weiterer Punkt. Wir schauen hinein in Kapitel 9. Prediger 9, ab Vers 7. Dort wird einem jungen Mann gesagt, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Ja, da zittern wir frommen Pietisten schon, wenn hier in einer jüdischen Weisheit dem jungen Manne gesagt wird, er solle doch in Gottesfurcht sein Leben genießen. Ich habe gestern schon einmal darauf hingewiesen, dass es oft die Missgunst derer ist, die statt eines Heiligenscheins zu tragen, in der Scheinheiligkeit leben. Und die da sagen, Enthaltsamkeit ist ein Vergnügen an Dingen, welche wir nicht kriegen. So wie es der Spötter Wilhelm Busch einmal gesagt hat. Nein, das gehört auch zum Leben. Die Freude am Dasein. Allerdings wird im Prediger auch sehr deutlich ein Aber gesagt. Das sollten wir nun nicht vergessen. Das ist nicht etwa eine Aufforderung zu einem ungezügelten Lebensgenuss. Kapitel 11, Vers 9 bis 10. Freu dich, junger Mann, an deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Jedoch wisse, dass um dieses alles Gott dich ins Gericht führen wird. Das ist das heilige Aber der Gottesfurcht. Kann man das verbinden? Lebensfreude, Freude an der Schöpfung, Freude an der Frau und in der Ehe und an den Dingen, die Gott uns reichlich darreicht zum Genuss und auf der anderen Seite Gottesfurcht. Nun, der fromme Jude konnte es. Und dann in Kapitel 12, Vers 1, und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Wohlgefallen an ihnen, nämlich die Jahre des Alters. Das dürfen wir der Jugend gönnen. Aber nun hat dieses Wort auch noch einen prophetisch-symbolischen Sinn. Von dem Gerechten und von dem einen Gerechten, Jesus Christus. Das Brot ist ja ein Symbol des Wortes Gottes. Und zwar des Wortes Gottes, das den Erwachsenen und Zielstrebigen als feste Speise dargereicht wird. Es ist aber auch ein Bild für das Tun des Willens Gottes. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, dies ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und er sagte ebenfalls, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Der Wein ist ein Bild und Symbol für die Freude im Heiligen Geist. Also für die Gottesfreude. Und das Öl auf dem Haupte ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Denken wir an das Salböl. An das Salböl im Alten Bund, das verwendet worden ist zur Salbung der Könige, Priester und Propheten. Und dessen Zubereitung nur vom hohen Priester geschehen durfte. Wenn jemand anderes sich anmaßte, dieses heilige Salböl zu bereiten, wurde er zu Tode gesteinigt. Das Öl des Geistes. Ja, nun hören wir das Wort anders. Gottes Wort ist ja siebenfach geläutet. Geh, das heißt, vollziehe deinen Lebensweg. An deinem Tun, das kann nur von den Heiligen und Geliebten gesagt werden, die in Christo Jesus sind, dass Gott Wohlgefallen an ihnen hat in dem geliebten Sohn, so wie es in Epheser 1 geschrieben steht. Er müsste an und für sich sein Angesicht vor uns verbergen, voller Abscheu, sich hinwegwenden von uns und unserer gemeinen Art, von all dem, was in unserem Herzen vor sich geht und in unseren Gedanken. Aber in Christo Jesu hat er an den Heiligen und Geliebten Wohlgefallen. Er hat Wohlgefallen an deinem Tun. Allerdings werden wir dann auch zur Heiligung aufgerufen. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit. Die Kleider, die ein Bild sind für unsere Leiblichkeit, die dem Heiligen Geist in einem wortgemäßen Gottesdienst zur Verfügung stehen soll. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl des Geistes, mangle nicht auf deinem Haupt. Wir sind mit Öl gesalbt durch den Heiligen Geist und sind in Christo Jesu ebenfalls Könige, Priester und Propheten für die kommenden Weltzeiten zubereitet. Und wenn wir das dann noch eine Ebene höher heben, dann ist es ein Wort an den geliebten Sohn, den Gerechten aller Gerechten, der das Brot des Willens Gottes mit Freude getan hat, der vom Worte Gottes gelebt hat, der alle Zeit voller heiliger Freude war, der den Wein der Gottesfreude getrunken hat, an den Gott alle Zeit Wohlgefallen hatte. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe und dessen Leiblichkeit ohne alle Sünde war. Seine Kleider waren weiß zu aller Zeit. In ihm war keine Sünde, er tat keine Sünde, er erkannte keine Sünde. Und das Öl des Geistes, das in seiner ganzen Fülle über ihn kam, war auf seinem Haupte und ist seitdem auf unserem Haupte Jesus Christus. Und von dort fließt es den Gliedern seines Leibes immer wieder neu zu. Und dann kann er auf seinen Weg gehen mit seinem Weibe Israel, das er liebt, so wie es fernerhin hier heißt und so wie es in Sprüche 30, Vers 19 als ein Wunder beschrieben wird. Dort, wo es heißt, drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht erkenne, der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Fisches im Herzen der Meere und der Weg eines Mannes in der Jungfrau oder mit der Jungfrau. Israel geschaut als junge Frau und Braut, als Weib Jehovas, als Hure im Abfall, als Witwe im Gericht. Nun wollen wir doch versuchen, noch ein wenig weiter zu gehen, solange die Zeit reicht. Dann noch ein anderes Wort von diesem Geistesöl der Salbung. Und zwar Kapitel 10, Vers 1 bis 3 im Prediger. Fliegen des Todes machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Des weisen Herz ist nach seiner Rechten und des toren Herz nach seiner Linken ausgerichtet. Das ist eine Frage nach der Richtung unseres Herzens. Nun, der Salbenmischer ist im zweiten Buche Mose derjenige, der das heilige Öl der Salbung für Könige, Priester und von Propheten zubereitet. Er heißt dort Salbenmischer und das heilige Salböl wird genannt das Werk des Salbenmischers. Wir alle sind mit dem Geistesöl gesalbt. Das gilt kollektiv für die Gemeinde Jesu Christi insgesamt und das gilt auch individuell. 2. Korinther 1, Vers 24. Nein, da habe ich doch mich in der Stelle vertan. Dort heißt es, dass wir Heilige und Gesalbte sind. Ab Vers 20. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm das Amen Gott zur Verherrlichung durch uns. Der uns aber mit euch gemeinsam befestigt in Christum und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Das war die Stelle von der individuellen Geistessalbung für die Glaubenden. Und dazu noch das Wort aus 1. Johannes 2, 20 und 27, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. Vers 27, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und da könnten wir praktisch in Zukunft auf solche Zusammenkünfte verzichten, wenn wir dieses Wort falsch verstehen. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisset alles. Dies ist aber ein Wort, das mitten drin steht in einem Kapitel über den Antichristen. Und dass der Gemeinde insgesamt gilt und dass ihr sagen will, dass sie ausgerüstet ist vom Heiligen Geiste her, um die Geister zu prüfen und zu beurteilen und um antichristlichen Geist zu entlarven und zu bezeichnen. Und das hat die Gemeinde insgesamt durch den Heiligen Geist, diese wunderbare Ausrüstung. Nun kehren wir zurück zu unserem Wort aus dem Prediger. Es besteht hier eine Gefahr, eine große Gefahr, dass der Salbenmischer, der dieses heilige Salböl zubereitet, in einer bestimmten Mischung einmal dieses Werk verlässt und vielleicht die Fenster öffnet und es kommen Aasfliegen herein und setzen sich auf diese zubereitete Masse und durch die Bakterien, die sie mitbringen, beginnt dieses Salböl zu gären und fängt an zu stinken. Die Mischung des Salböls war ja genau vorgeschrieben. Einmal als Grundbestand das Olivenöl, dann als Zugabe 500 Sekel Myrrhen, ein Bild der Leiden, dann 250 Sekel Cinnamon, zu Deutsch Süß, Eifersucht der Liebe. Dann das dritte 250 Sekel Kalamus. Im Hebräischen bedeutet das Aufrechtstehen, weil es auch aufrechtstehenden Seepflanzen gewonnen wird. Und dann schließlich 500 Sekel Kassia. Niederbeugen. Niederbeugen in Anbetung. Das alles sind Bestandteile des Heiligen Geistes und des Heiligen Salböls, worüber ich jetzt nicht mehr eingehen kann. Aber dann die angedeutete Gefahr. Fliegen des Todes machen das Öl des Salbenmischers stinkend und gärend. Haben Sie nicht den Herrn Jesus als den Obersten der Dämonen bezeichnet, mit dem Namen Baal-Zebul, Belzebub, das heißt Baal oder Meister der Fliegen? als einem Bild der Dämonen wegen des Todes können das heilige Salböl stinkend und gärend machen, sodass es weggeworfen werden muss und zu nichts Nütze mehr ist. Auf dem Haupte der Heiligen, von denen es heißt, salbe dein Haupt mit Öl, heilige Salbung. Und da brauchen wir wirklich das Herz des Weisen, das nach der Rechten ausgerichtet ist und nicht wie das Herz des Toren nach seiner Linken. Worin besteht nun die Richtung des Herzens? Ich möchte ein Wort erwähnen aus Epheser 4,30. Betrübe nicht den Heiligen Geist, durch den ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Vollverlösung. Ja, es ist wahr. Wir können den Heiligen Geist schmähen, löschen, dämpfen, aber auch betrüben. Wir wollen doch mit großem Ernst davor warnen, dass wir diese heilige Gabe Gottes, das heilige Salböl seines Geistes in dieser Weise in einen Zustand überführen, der uns nicht mehr nützen kann. Fliegen des Todes machen das Öl des Salbenmischers stinkend. Ein letztes. Dazu möchte ich einleiten mit 2. Korinther 4, 16 bis 18. Ein Wort, das wir alle kennen. Dort heißt es, deshalb werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch des Geistes, Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Vollgewicht an Herrlichkeit. Und, die wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht, denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt. Und Paulus, der Rabbiner, der das Alte Testament in- und auswendig kannte, hat hier ganz gewiss auch an den Prediger gedacht. Und an die Situation des Alters, das zum Tode führt, so wie es in Prediger 8, Vers 8 heißt, kein Mensch hat die Macht, im Angesicht des Todes den Ruach, den Geisthauch, zurückzuhalten. Oder in Kapitel 9, Vers 11 bis 12, ich wandte mich und sah unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Lauf gehört und nicht den Helden der Krieg und auch nicht den Weisen das Brot und auch nicht den Verständigen der Reichtum und auch nicht den Kenntnisreichen die Gunst, denn Zeit und Schicksal trifft sie alle. Denn der Mensch weiß auch seine Zeit nicht. Gleich den Fischen, welche gefangen werden im verderblichen Netze, und gleich den Vögeln, welche in der Schlinge gefallen werden. Gleich diesen werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn dieses sie plötzlich überfällt. Und dann wird in Kapitel 12 etwas gesagt von der Degeneration des verfallenden Menschen im Alter. Man weiß ja bis heute noch nicht, weshalb überhaupt bei uns der Alterungsprozess eintrifft. Man meint, dass es durch Druckfehler in der Kopie des genetischen Zellmaterials geschieht. Man hat aber auch entdeckt, dass in unseren Zellen und in unseren Erbanlagen ein Todesgen besteht, das die Aufgabe hat, einerseits alle entstehenden Krebszellen zu zerstören, andererseits aber dann auch schließlich und endlich unser Ende und unseren Tod einleitet und den zuvor ergehenden Verfall unseres Leibes und unserer seelischen Kräfte. ist ein Geheimnis. Wenn Gott es anders wollte, würden wir 1000 Jahre alt wie manche Bäume und wie die Urväter vor der Flut, als das genetische Material des Adam noch nicht verwüstet und zerstört war. Aber nun wollen wir einmal diesen Text hören und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Wohlgefallen an ihnen. Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, an dem Tage, da die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die starken Männer und die Müllerinnen feiern, weil ihrer wenige geworden sind, und sich verfinstern die durch die Fenster Sehenden und die Türen nach der Straße geschlossen werden, indem das Geräusch der Mühle dumpf wird und er aufsteht bei der Stimme des Vogels und gedämpft werden alle Töchter des Gesangs. Auch fürchten sie sich vor der Höhe und Schrecknisse sind auf dem Wege und der Mandelbaum steht in Blüte und die Heuschrecke schleppt sich hin und die Kaper ist wirkungslos. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause und die Klagenden ziehen umher auf der Straße, ehe zerrissen wird die silberne Schnur und zerschlagen die goldene Schale und zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen die Schöpfwelle an der Zisterne und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen ist und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Da haben uns nun die Ausleger die einzelnen Aussagen versucht deutlich zu machen. Die Hüter des Hauses, darin haben sie die Hände gesehen. Die starken Männer, unsere Beine. Die wenigen Müllerinnen, unsere ausfallenden Zähne, von denen nur noch wenige übrig bleiben. Und die durch Fenster sehen und blind werden, unsere Augen und die Türen zur Straße hin, wo dann selten werden die Töchter des Gesanges, unsere taub werdenden Ohren, im Geräusch der Mühle und dem, was dann gesagt wird, haben sie unsere Aufnahmefähigkeit für Gespräche gesehen, in dem blühenden Mandelbaum das weiße Haar der Alten, in der goldenen Schale, unsere Gehirnschale, die den wunderbaren Computer unseres Gehirns umschließt, dessen sich der Geist, aber auch der Heilige Geist bedienen will. Und im Eimer am Quell und in der Schöpfwelle der Zisterne das Herz und den Kreislauf des Blutes. Seitdem, wie es sei. Ja, wir sind ein Patient zum Tode, das müssen wir schon sagen. Aber wir können in diesem Verfallsbild auch etwas sehen von dem Patienten zum Tode, der dargestellt wird durch die gegenwärtige böse Weltzeit, die mehr und mehr ihrem Ende und ihrem Alter und ihrem Greisentum entgegengeht. Da haben wir dann nicht mehr das Gold des babylonischen Weltreiches, das Silber des medo-persischen Reiches, das Kupfer des griechischen Weltreiches Alexander des Großen, das Eisen des römischen Weltreiches, sondern da haben wir nur noch minderwertiges Ton mit Eisen vermischt. Es geht immer mehr bergab, dann geht es auch von diesem müde und alt werdenden Weltzeitalter, dem wir entgegengehen, gedenke des Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen, ein Wort an Israel, und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe kein Wohlgefallen an ihnen, jene 2x3,5 Jahre der Drangsal Jakobs am Ende dieser Weltzeit, Ehe sich verfinstern die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne, hat das nicht Jesus mit allen Propheten des alten Bundes gesagt, im Blick auf die Katastrophen am Ende dieser Weltzeit, dass die Sonne sich verfinstern wird und der Mond blutrot werden wird und die Sterne vom Himmel fallen werden? Also auch hier ein Patient zum Tode. Aber doch noch ein letztes. Da wird von unserem Sterbensprozess in der Weise gesprochen, dass zerrissen wird die silberne Schnur, Hebel Hakete im Hebräischen. Das ist jene dreifach geflochtene Schnur unserer Dreieinheit aus Geist, Seele und Leib. Und deshalb geht ja dann auch der Geist zu Gott, der ihn gegeben hat, aber auch unsere Seele und unser Leib wird bewahrt zum Tag der Auferstehung. Das hebräische silberne Schnur, von der wir vorhin schon gehört haben, Rebel Herkese, hat den Zahlwert 205, 5 mal 41. Und 41 ist nicht die Zahl des Abstieges, sondern des Aufstieges. Es ist der Bergfaktor. Und deshalb hat auch der hohe Priester nach dem Hebräischen den Zahlwert 3 mal 41. Und deshalb steht 41 Mal im Neuen Testament eine Aussage über die Auferstehung. Aufstieg. Die silberne Schnur. So wie es im 2. Thessalonicher 5 heißt, ich habe das Wort schon erwähnt, dass der treue, ewig treue Gott uns ganz bewahren wird, nach Geist, Seele und Leib, am Tage seiner Parousie und bis zu seiner Wiederkunft. Und wenn es hier heißt, scheinbar deprimierend, scheinbar pessimistisch, denn der Adam geht hin zu seinem ewigen Hause, dann dürfen wir das sehen, auch wieder in der Beleuchtung des Neuen Testamentes im Blick auf die Auferstehung. Und der Rabbi Paulus hat sicher dieses Wort gekannt. 2. Korinther 5. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, zerstört wird, wir einen Tempelbau von Gott haben. Ein Haus nicht mit Händen gemacht. Ein ewiges in den Himmel. Das ist nun das ewige Haus. Nicht das Grab, sondern jener wunderbare Leib in der Gleichheit Jesu, der für uns bereitsteht. Ich muss schließen. Ich möchte schließen mit dem Schlussurteil, mit dem zielführenden Wort des ganzen Predigers. In Kapitel 12, Abvers 11. Die Worte des Weisen oder die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche oder die gesammelten Schriften der Bibel. Sie sind gegeben von einem einzigartigen Hirten, dem Hirten Israel. Und überdies, mein Sohn, lass dich warnen, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Deshalb habe ich auch nicht viele Bücher gemacht. Und sie studieren, bringt Ermüdung des Leibes. Mit einer Ausnahme, 219, Vers 10. Dein Wort belebt mich. Das Studieren des Wortes bringt keine Ermüdung des Geistes und des Leibes, sondern belebt uns durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und nun macht er einen Schlussstrich und addiert alles, was er gesagt hat, zusammen. Mit dem Wort des Sos, Telos, Ziel, Vollendung. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch oder das ist der Vollmensch, das ist Adam, so wie ihn Gott ursprünglich geschaffen hat, so wie er ihn haben will. Auf uns im Bilde des zweiten Adams, das ist der Vollmensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Das sagen viele, die sich zur Elite aller Eliten zählen, das gilt den Siegern des Leibes Christi nicht. Aber ist nicht geschrieben, dass Gott das, was im Dunklen verborgen ist, ans Licht bringen wird an jenem Tag? Steht nicht im Neuen Testament in den Schriften des Apostels Paulus geschrieben, dass wir einmal gerichtet werden nach jedem Werk, das wir getan haben, es sei gut oder böse? Steht nicht geschrieben, dass wir alle offenbar werden müssen vor dem Richterstuhl Christi, damit wir empfangen? Entweder, wenn wir gebaut haben, Gold, Silber, edle Steine, Kronen und Siegeskränze, oder wenn wir in der Gemeinde Gottes gebaut haben mit Holz, Heu und Stoppeln, dass wir dann durch Feuer der Reinigung noch einmal hindurchgehen müssen. Ehret euch nicht, liebe Brüder, sagen die Apostel. Bei diesen Gerichten geht es nicht um Verdammung. Da können wir nichts verlieren von dem neu geschenkten Leben. Aber es geht um schmerzhafte Reinigung. Das ist auch das Endergebnis des Neuen Testamentes. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott. Was haben wir noch mit Gottes Furcht zu tun? Mich hat einmal ein Bruder angegangen nach einem seelsorgerlichen ermahnenden Dienst und hat ihn kritisiert und hat gesagt, was haben Leibesglieder noch damit zu tun? Ich habe ihn hingewiesen auf das Wort des Apostels Paulus, dass es Menschen gibt, die Schiffbruch am Glauben erlitten haben. Da hat er gesagt, was ist das denn? Es gibt doch genug Rettungsschwimmer. Liebe Geschwister, der Heilige Geist in seiner siebenfachen Fülle war auf dem Christus nach Jesaja 11. Und die letzte Ausformung des Heiligen Geistes ist der Geist der Furcht, Jahweh. Und dann heißt es von dem Messias, und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jahweh. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, aber wir fürchten ihn, weil wir ihn lieben. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der Vollmensch, der ganze Mensch. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in das Gericht über alles Verborgene bringen. Noch einmal Vers 11 in einer anderen Übersetzung. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln und wie eingeschlagene Zeltpflöcke. Da denken wir an unser Leibeszelt. Sie sind geschrieben durch Meister der Versammlung oder durch Meister der Sammlung und von einem Hirten geschenkt. Und was über jene hinausgeht, so lass dich warnen, mein Sohn. Das viele Bücher machen hat kein Endziel.